SWR Kultur Hörbuch.
Nie, nie, nie. Von Linn Strömsborg. Es liest Anne Müller. Folge 7. Mutter, Vater, Kind. Nur ein paar hundert Meter von mir entfernt sitzt Anniken zu Hause im Wohnzimmer und schreibt eine Liste mit den Dingen, die sie tun muss, um nicht verrückt zu werden während ihrer Elternzeit. Sie hat sich ihr neues Leben nicht so einsam vorgestellt, nicht so anstrengend und gleichzeitig langweilig. Es ist so schwül. Überall wimmelt es von Menschen und trotzdem ist niemand dabei, mit dem sie reden kann. Mit einer Hand schaukelt sie Ellas Wippstuhl, mit der anderen tippt sie die Liste in ihr Handy. Essen gehen. Mittagessen in dem netten Laden um die Ecke, ist ja nicht weit. Aufräumen. Ein bisschen Hausarbeit machen. 2, 3 Spucktücher zusammenfalten, nach dem Frühstück die Arbeitsfläche abwischen. Einkaufen. Alex hat zwar versprochen, das meiste zu übernehmen, aber kauft ihr ruhig ab und zu was Leckeres. Bücher lesen. Und wenn das nicht klappt, eine gute Serie schauen. Halbstündige Folgen. Vielleicht etwas, das du schon kennst. Haare kämmen. Waschen muss nicht sein, aber wenigstens kämmen. Saubere Klamotten anziehen. Ganz oft die Bettwäsche wechseln. Und wenn ich's nicht schaffe, Alex um Hilfe bitten. Gibt's was Schöneres, als in frischer Bettwäsche zu schlafen? Backen. Brot, Brötchen, Yoga. Oder meditieren. Aber mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, was alles passieren könnte und was dir Probleme bereitet. Eine Krabbelgruppe suchen. Podcasts hören. Nicht zu laut. Dann kriegst du trotzdem mit, wenn Ella weint. Nicht zu viel mit Alex streiten. Aber wenn er sich daneben benimmt, was ja vorkommt, bei dir übrigens auch, dann sag ihm das ruhig. Nicht durchdrehen. Ella fängt an zu quengeln. Anniken legt das Handy beiseite und nimmt sie hoch. Sie ist so weich und riecht so gut. Falls ich später keine guten Erinnerungen an diese Zeit habe, bleibt mir wenigstens der Duft, denkt Anniken. Ellas Duft ist fantastisch. Kurz nach dem Tod meines Vaters hat meine Mutter gesagt, ich hätte dir so gern Geschwister geschenkt. Aber ich hatte mir nie welche gewünscht, nicht mal als ich kleiner war. Ich habe mich nie einsam gefühlt, bin immer gern für mich gewesen. Es geht und ging mir gut. Erst dachte ich mir nichts dabei, aber der Satz hat sich in meinem Kopf festgefressen. Als ich meine Mutter irgendwann danach fragte, konnte sie sich nicht daran erinnern, sagte sie jedenfalls. Heute wage ich einen neuerlichen Versuch. Wir haben gerade zu Abend gegessen und als ich sie auf den Satz anspreche, steht sie auf und geht zur Spüle. Kannst du dich wirklich nicht daran erinnern? Nein. Aber du hast es gesagt. Ich bringe ihr unsere Teller und sie fängt an, alles vorzuspülen, was gleich in die Spülmaschine kommt. Warum fragst du überhaupt? Habt ihr noch mehr Kinder gewollt? Und wenn ja, warum habt ihr keine mehr bekommen? Das Besteck gleitet ihr aus den Händen, die in Gummihandschuhen stecken. Wasser spritzt auf den Küchentresen und auf ihr Kleid. Sie dreht den Hahn ab und wischt sich die Stirn. Über ihrem linken Auge vermischen sich Schweißtropfen mit Spülwasser. Dann sieht sie mich an und holt tief Luft. Wir haben nicht viel darüber gesprochen. Wir waren so jung, als wir dich bekommen haben, und es war anstrengend. Das erste Jahr haben wir kaum geschlafen und als du größer warst, waren wir uns nicht sicher, ob wir das alles nochmal wollten. Trotzdem habe ich mir immer so sehr gewünscht, dass du jemanden hast, wenn wir nicht mehr da sind. Und als dein Vater … Sie schließt die Augen, wendet sich ab und dreht das Wasser wieder auf. Ich bin nicht allein, Mama. Doch, das bist du. Ihre Stimme bricht und geht im Wasserrauschen unter. Ich lege ihr eine Hand auf die Schulter, schiebe sie sanft von der Spüle weg und übernehme den Abwasch. Setz dich einen Moment, sage ich, aber sie bleibt neben mir stehen, bis ich mit Spülen fertig bin. Auch wenn längst alles sauber ist, räume ich Besteck und Geschirr in die Spülmaschine und sehe mich dann nach einem Lappen um. Hier, sagt meine Mutter und hält mir einen hin. Danke. Ich mache ihn nass, wische Spüle und Arbeitsfläche ab, bringe ihn wieder aus und sehe meine Mutter an. Sie trägt immer noch die Spülhandschuhe, die ihr zu groß und an den Fingerspitzen leer sind. Ihre Hände waren immer so klein. Als sie meinen Blick bemerkt, streift sie die Handschuhe ab, legt sie weg und fragt, ob ich nach Hause will oder noch ein bisschen bleibe. Ich kann noch ein bisschen bleiben. Hast du in der letzten Zeit mit Philipp gesprochen? Schon länger nicht mehr. Ihr müsst doch irgendeine Lösung finden können. Ja, Mama, das wird schon. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Sie schaltet den Fernseher ein und fragt, ob ich Lust auf Nachtisch habe. Ich habe Erdbeeren gekauft, sagt sie. Ja, gern. Wir essen die Erdbeeren und schauen uns eine Talkshow an. Die Verandatür steht weit offen. Es sind über 30 Grad, draußen und drinnen. Nach der Sendung schlage ich vor, dass wir uns noch einen Film ansehen. Läuft denn was Gutes? Wir können doch eine DVD schauen. Den DVD-Player habe ich ausgestöpselt, habe ihn eh nie benutzt. Wir müssen uns ja keinen Film ansehen, wir können auch einfach ein bisschen hier sitzen. Also sitzen wir da, essen die letzten Erdbeeren und spüren dem Sommer nach. Irgendwann mache ich mich auf den Weg und laufe durch die Tropennacht den Hügel runter zur letzten U-Bahn. Als wir losfahren, kommt eine SMS. Danke, dass du da warst. Sag bitte Bescheid, wenn du dich einsam fühlst. Ich komme bald wieder, antworte ich, lehne den Kopf an die Fensterscheibe und dämmere weg. Als ich aufwache, stehen wir an der Station nach meiner und ich schaffe es gerade noch rechtzeitig raus, ehe die Türen zugleiten. Dann gehe ich langsam nach Hause. Meine Eltern haben mir immer wieder erzählt, wie jung sie noch gewesen seien, als sie mich bekommen haben. Mir ist klar, dass ich da nicht so viel hineininterpretieren sollte. Es ist nur eine Information, ein Fakt, seit dem Moment, in dem meine Mutter mit 19 erfuhr, dass ich in ihrem Bauch ein Mensch wurde. Ich habe sie früher oft gefragt, was sie mal werden wollte, aber sie hat immer nur abgewinkt. Sie sei geworden, was und wer sie ist, so einfach sei das. Als ich in das Alter kam, in dem meine Eltern wurden, habe ich versucht, mir vorzustellen, ich wäre schwanger. Aber es ging nicht. Ich war noch ein Kind, unreif und voller Wut auf die Welt, lebte bei meinen Eltern und konnte kaum auf mich selbst aufpassen, geschweige denn auf jemand anders. Meine Eltern und ich haben unser Leben gemeistert, aber trotzdem war da immer diese Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn sie mich nicht bekommen hätten und noch ein paar Jahre lang sie selbst geblieben wären? Wer wären sie dann geworden? Vielleicht hätten sie sich getrennt und Kinder mit anderen Partnern bekommen. Vielleicht wären sie an den Punkt gekommen, an dem sie sich für Kinder zu alt gefühlt hätten. Vielleicht wäre ich 5 Jahre später geboren worden, in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Wir waren noch so jung, sagt meine Mutter, wenn sie von unserer Familie spricht, und manchmal stelle ich mir dann vor, wie ich sie anschreie. Ich kann nichts dafür, würde ich schreien. Ich kann nichts dafür, dass ihr so jung wart. Aber ich weiß, dass sie es selbst weiß. Was du nicht weißt, Mama, du kannst nichts dafür, dass deine Eltern keine Kinder wollten. Sie waren ein Produkt ihrer Zeit. Keine Kinder zu bekommen, stand damals nicht zur Debatte. Zur Ehe gehörten Kinder und sie wollten zusammen sein, auch wenn sie dich nicht wollten. Du kannst nichts dafür, dass sie deine Eltern wurden, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Du hoffentlich auch. Und es war nicht Papas Verdienst, dass er nur wenige Kilometer entfernt in eine Familie mit guten, aufmerksamen und warmherzigen Eltern hineingeboren wurde. Er hat nichts besser gemacht als du. Manche haben einfach Glück. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir sind niemandem etwas schuldig. Als du so jung schwanger wurdest, hast du gedacht, ich mache es besser. So wie ich es erlebt habe, soll es nicht nochmal sein. Und was ich nicht erlebt habe, will ich ihr ermöglichen. Und das hast du. Ich verdanke dir alles und bin dir trotzdem nichts schuldig. Ich habe nie darum gebeten, hier sein zu dürfen, aber ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Alles, was ich tue, muss ich für mich tun, so wie du dich immer aufopfern musstest, um einem anderen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, ohne dass dieser Mensch dich darum gebeten hatte. Eltern warten auf ein Danke, Kinder auf eine Entschuldigung. Keiner kriegt, was er sich wünscht. Papa ist viel zu jung gestorben und vielleicht wirst du so alt, dass du in deine Kindheit zurückgeworfen wirst, wie so viele Alte und Kranke vor dir. So wie Oma, bevor sie lange nach ihrem Sohn starb. Das letzte Wort, das ich sie sagen hörte, war Papa. Ihre Stimme klang wie die eines Kindes. Kannst du glücklich sein, wenn dich alle für unglücklich halten? Wenn ich mich gegen Kinder entscheide, wird man mir dann immer mit Mitleid und Bedauern begegnen, von der Häme und den Egoismusvorwürfen mal ganz zu schweigen? Halten dann alle mein Leben, mein hoffentlich glückliches Leben mit lieben Menschen, Büchern, Spaß, gutem Essen, durchgefeierten Nächten, Festivals, Quizabenden, Kinobesuchen, Joggingrunden und freundschaftlichen Umarmungen für wertlos im Vergleich zu einem Leben, in dem für all das kaum Zeit bleibt, weil man vor allem Mutter und Familienmitglied ist? Ich glaube nicht mal, dass mir nie etwas fehlen wird. Mir wird alles fehlen, wogegen ich mich entscheide. Bestimmt könnte ich ein genauso schönes Leben haben, wenn ich einen anderen Weg einschlüge. Ich bin mir sicher, ich könnte viele schöne Leben haben, die meinem jetzigen mal mehr, mal weniger gleichen. Aber für irgendein Leben muss man sich ja entscheiden. Und sollte ich eines Tages unglücklich sein, hoffe ich, dass ich die Kraft habe, meine Entscheidungen zu überdenken. Sollte ich mir doch irgendwann Kinder wünschen, hoffe ich, dass ich welche bekomme. Ist es dann zu spät, werde ich mich hoffentlich damit abfinden können. Aber vor allem möchte ich mich für meine Entscheidungen nie rechtfertigen müssen. Außer vor mir selbst. Die Vorstellung, einsam und unglücklich in einer Familie zu sein. Mit einem Mann, der mich nicht mehr bemerkt und Kindern, denen ich alles gebe, ohne etwas zurückzubekommen, jagt mir genauso viel Angst ein wie die Vorstellung, Mutterseelen allein in meiner Wohnung zu sterben und erst nach Wochen gefunden zu werden, das Gesicht von einer Katze halb weggeknabbert. Oder nein, das stimmt nicht. Letzteres wäre mir lieber, viel lieber. Ich will keine sein, die ständig schimpft. Ich will keine sein, die ständig schimpft und laut wird und sich um andere kümmern und für Ordnung sorgen muss. Ich kann ja gerade mal für mich selbst sorgen. Wie soll man die Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen, ihm helfen, seinen Weg zu finden, wenn man selbst kaum weiß, wer man ist? Was, wenn man ein Kind kriegt, das sich aggressiv verhält und komische Ideen im Kopf hat, das, sagen wir mal, Diktator werden will oder andere quält, das Politesse wird oder einer von diesen Krankenpflegern, die nie die Ader erwischen, oder so ein Elektriker, der trotz massiver Verspätung eine angebrochene Stunde berechnet. Oder ein Straßenbahnfahrer, der den Leuten die Tür vor der Nase zumacht und dann 27 Sekunden vor der roten Ampel steht, wohl wissend, dass er die Türen genau 2,5 Mal öffnen und schließen könnte, ehe er weiterfährt. Was, wenn dein Kind an einer Kolik oder einem Herzfehler leidet, zu Depressionen neigt oder bipolar ist? Was wissen wir schon über die Zukunft, über den Klimawandel und den CO2-Ausstoß? Vielleicht ist schon der nächste Mensch der berüchtigte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Vielleicht zerstört der nächste Mensch, der mein Kind sein könnte, endgültig das Gleichgewicht. Und dann kommen Hurricanes und die große Flut, Asteroiden regnen herab und Pole schmelzen, ganze Kontinente zerbrechen, die Gravitation wird außer Kraft gesetzt und das Universum implodiert. Einfach so. Ende. Aus. Ich will keine sein, die ständig schimpft, nur damit du dich morgens anziehst und die Jacke zumachst, Thermostiefel, Handschuhe und Mütze suchst. Ja, wo ist eigentlich deine verdammte Mütze? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Und wenn wir schon mal dabei sind, wo ist eigentlich meine Mütze? Wenn ich nicht mal meine eigene Mütze finde, wie soll ich da deine im Blick haben? Es geht nicht. Du kannst kein Kind werden, das im Winter ohne Mütze vor die Tür geht, sodass es dann im Kindergarten heißt, dir sei kalt. Deine Wangen würden glühen, bis irgendwann Infoblätter über angemessene Winterbekleidung ins Haus flattern. Und du wärst natürlich fein raus. Denn welche Mutter sagt schon, ist nicht meine Schuld, mein dreijähriges Kind hat seine Mütze verschlammt. Alles wäre meine Schuld, von deiner Geburt bis zu deinem Tod. Und wenn dein Psychologe dich später fragt, wie war ihre Kindheit, würde die Antwort mit Schimpfen und verschwundenen Mützen zu tun haben. Mit allem, was zwischen Tag 1 und meinem oder deinem Tod passieren könnte. Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Anniken hat mich auf einen Kaffee im Innenhof eingeladen. Und obwohl heute Sonntag ist, sitzt Alex oben im Arbeitszimmer und ruft nur ab und zu etwas vom Balkon runter. Ob wir etwas brauchen, ob wir uns amüsieren. Wir nicken und winken ihm zu. Ella schläft. Plötzlich holt Anniken tief Luft und sieht mich an. Hast du Angst vor Veränderungen? Fragt sie. Hä? In letzter Zeit habe ich öfter darüber nachgedacht, ob Veränderungen dir mehr Angst machen als anderen. Veränderungen machen mir keine Angst. Das stimmt doch nicht. Dir ist es doch am liebsten, wenn alles immer gleich bleibt. Aber die Dinge verändern sich nun mal, genauso wie Menschen. Und mit der Zeit verändern sich auch unsere Wünsche. Eines Tages wachst du auf und bist die Einzige, die keine Kinder hat. Aber dein Leben wird sich trotzdem verändert haben. Willst du denn gar nicht dabei sein? Ich kann keine Kinder kriegen, um dabei zu sein. Das war blöd formuliert, sagt Anniken entschuldigend. Aber seit Ella da ist, lässt es mir eben keine Ruhe, dass ich keine Kinder will. Sie nickt. Hast du Angst, dass unsere Freundschaft darunter leidet, dass du jetzt Mutter bist und ich keine werde? Sie schweigt. Dann nickt sie vorsichtig. Aber wäre ich jetzt Mutter, würde unsere Freundschaft doch auch darunter leiden, oder? Frage ich. Wie meinst du das? Na, hätten Philipp und ich ein Kind, wären wir jetzt unsere eigene kleine Familie. Alles würde sich um Spucktücher, Großeltern, Krabbelgruppen und Vorsorgeuntersuchungen drehen. Unsere Tage wären genauso vollgepackt wie eure. Vielleicht würden wir uns manchmal treffen und mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, ihre Entwicklung vergleichen, uns über ihre ersten Wörter und Gehversuche austauschen, hoffen, dass sie in dieselbe Klasse kommen. Aber ich würde jetzt bestimmt nicht hier sitzen. Annikens Blick wandert von mir zu Ella, die lächelnd nach einem unsichtbaren Gegenstand in der Luft greift. Wortlos nimmt Anniken sie hoch. »Wie viele Freundinnen hast du getroffen, seit Ella da ist?«, frage ich. Anniken schweigt. »Und Veränderungen machen mir keine Angst. Ich bin froh, dass mein Leben sich verändert, dass ich mich verändere, dass ich nicht mehr dieselbe bin wie vor 5 oder 10 Jahren.« Ich bin froh, dass ich meine Entscheidungen und Ansichten auf den Prüfstand stellen kann und dass ich manchmal aufwache und etwas anderes fühle als am Tag zuvor. Ich bin gleich fertig, ruft Alex uns von oben zu. Ich rapple mich auf, klopfe mir Gras von der Hose und sage, ich müsse los. Geh noch nicht, sagt Anniken, aber ich winke Ella und ihr zum Abschied zu und mache mich auf den Weg. Ich gehe, weil ich gehen will. Weil ich nicht mehr bei ihnen sein will, weil ich schon immer gemacht habe, was ich will. Und was ich nicht will und noch nie gewollt habe, ist Mutter zu werden. Und ich glaube nicht, dass es morgen anders aussieht. Ich will nicht, dass mein Leben stillsteht. Und ich habe ein erfülltes Leben, auch wenn ich keine neuen Menschen zur Welt gebracht habe. Bewegung im Kopf, im Herzen, im Körper. Mehr brauche ich nicht. Mein Kelch ist voll eingeschenkt. Mir wird nichts mangeln. Philipp besucht seine Eltern. Er hat seinem Vater beim Bau einer Holzterrasse geholfen und jetzt spaziert er in den Wald, in dem er als Kind gespielt hat. Auch wenn es schon ziemlich düster ist, findet er den Weg zum Baumhaus auf Anhieb. Als er davor steht, hört er drinnen jemanden husten. »Hallo?«, fragt er vorsichtig. Hinter den dunklen Holzplanken bewegt sich ein Schatten und im nächsten Moment blickt er in ein Gesicht, das ihm einmal vertraut war. »Hallo, Philipp«, sagt Cecilie und lächelt ihm zu.
Du hier?
Ich hier, antwortet sie, klopft neben sich und rückt ein Stück zur Seite. Ist es sicher da oben? Ich bin jedenfalls noch nicht abgestürzt, sagt sie und klopft erneut neben sich. Philipp klettert hoch und rückt vorsichtig neben sie. Das Baumhaus hat drei Wände und eine große Öffnung, in der sie jetzt sitzen. Über die Jahre haben Wind und Wetter dem Holz ordentlich zugesetzt, aber der Boden, für den sie vor 20 Jahren die meisten und besten Planken verwendet haben, ist nach wie vor stabil. Lange nicht gesehen, sagt Philipp. Wie geht's dir? Fragt Cecilie. Philipp lächelt und schüttelt wortlos den Kopf. Nicht besonders, fragt Cecilie. Nicht besonders. Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Oh, sie nickt. Und du? Was hast du zu bieten? Ich habe mich von meiner Freundin getrennt, ist aber schon eine Weile her, ein Jahr ungefähr. Aber du bist noch nicht darüber hinweg? Er nickt. Manchmal ist das so. Warum hast du dich von ihr getrennt? Sie will keine Kinder. Okay, und du willst welche? Ich glaube schon. Ich habe Kinder. Gratuliere. Cecilie lächelt kurz. Danke. Sie sind 2 und 4. Ich würde dir Bilder zeigen, aber mein Akku ist leer. Sitzt du schon lange hier? Sie zuckt die Schultern. Als ich gekommen bin, war es jedenfalls noch hell. Sie fröstelt und wärmer. Hier, nimm den, sagt Philipp, zieht seinen Wollpulli aus und gibt ihn ihr. Danke. Aus dem Baumhaus sehen sie in den Wald, der immer schwärzer wird. Sie hören Vögel und vielleicht auch ein paar Fledermäuse, die zwischen den Bäumen in der Dämmerung über sie hinweg und an ihnen vorbeiflattern. Warum hast du dich von deinem Mann getrennt? Weil es mir nicht mehr gut ging. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern, wann es mir das letzte Mal gut ging. Und ich will nicht, dass meine Kinder mit unglücklichen Eltern aufwachsen. Das würde ich mir nie verzeihen. Dann hast du die richtige Entscheidung getroffen. Meinst du? Sie wendet sich ihm zu. Ja, ich glaube, Kinder merken das. Also, ob ihre Eltern zusammen glücklich sind. Cecilie schluchzt und Philipp legt einen Arm um sie. Als ich meiner Mutter von der Trennung erzählt habe, wurde sie richtig wütend. Kinder würden sich immer wünschen, dass ihre Eltern zusammenbleiben, meinte sie. Man müsse sich eben zusammenraufen. Aber ich habe wirklich alles probiert. Ich will endlich mal wieder glücklich sein. Selbst wenn das bedeutet, dass ich allein bin und die Kinder nur noch alle 2 Wochen habe. Sie sollen ihre Mutter auch mal glücklich sehen. Und jetzt bist du bei deinen Eltern, weil du ein bisschen Abstand brauchtest? Ja, ich wollte ihnen von der Trennung erzählen und ein bisschen Zeit für mich haben. Mein Mann ist mit den Kindern zu Hause. Tja, und jetzt sitze ich hier. Sie lächelt und schluchzt, wischt sich die Tränen ab und lehnt sich an Philipp, der immer noch den Arm um sie gelegt hat. Unsere Eltern kommen aus einer anderen Generation, sagt er. Außerdem ist es doch ihr Job, dummes Zeug zu erzählen. Das wird schon wieder. Sie schweigen eine Weile. Dann sagt Cecilie, du wärst bestimmt ein guter Vater, der jede Menge dummes Zeug erzählt. Wart ihr lange zusammen? 8 Jahre. Oha, so lange waren nicht mal mein Mann und ich zusammen. Und trotzdem haben wir es in der Zeit geschafft, zu heiraten und 2 Kinder zu bekommen. Wenn wir uns beeilen, bringen wir vor dem 8. Jahr auch noch die Scheidung über die Bühne. Ich wusste von Anfang an, dass sie keine Kinder will. Und eigentlich dachte ich, das wäre kein Problem. Aber dann hat sich was geändert. Eigentlich war alles gut. Aber dann konnte ich plötzlich nicht mehr schlafen. Da war immer dieser Gedanke, dass ich irgendwann Kinder will und dass ich mit ihr keine haben werde. Und dann habe ich daran gedacht, wie lange es dauert, jemanden zu treffen, einander kennenzulernen, sich zu verlieben. Seine Stimme rutscht fast ins Falsett. Cecilie lacht. Die Zeit rennt dir nicht weg, Philipp. Du hast noch so viele Jahre, um Vater zu werden. Schon. Aber ich will mein erstes Kind nicht mit 50 kriegen. Von der 50 sind wir noch weit entfernt. Vielleicht hast du recht. Bis dahin kannst du noch fast 2 weitere 8-jährige Beziehungen schaffen. Auch wieder wahr. Das Baumhaus knarzt im Wind und obwohl es immer dunkler wird, ist es noch warm. In der Luft flirrt ein letzter Rest Sommer, aber das Laub verfärbt sich schon. Liebst du sie noch? Ja. Und du willst nicht mehr mit ihr zusammen sein, weil sie keine Kinder will. Ich hatte gehofft, das geht vorbei. Du meinst, du hast gehofft, dass sie irgendwann doch welche will? Nein, sagt Philipp, dass ich irgendwann aufhöre, sie zu lieben. Früher oder später wird es vorbeigehen. Alles geht vorbei. Aber sie hält einen Moment lang inne und sieht ihm direkt in die Augen. Was? Ich weiß nichts über euch und wir haben ewig nicht miteinander gesprochen. Aber ich glaube, sie reckt einen Finger in die Luft, zeigt auf Philipp. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, mit denen wir 8 Jahre lang glücklich sein können, die wir so sehr lieben, dass es nicht vorbeigeht. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass nicht nur ein Mensch für uns existiert und dass es im Leben nichts Schöneres gibt als Kinder. Ich würde meine niemals missen wollen. Vielleicht ist es dein Schicksal, jemanden zu lieben, mit dem du keine Kinder haben wirst. Oder du triffst eines Tages doch eine Frau, in die du dich verliebst und mit der du Kinder haben wirst. Und alles löst sich von selbst. Wäre ich du, würde ich mir aber genau überlegen, ob ich jemanden verlasse, mit dem es mir gut geht. Aber kann man glücklich sein, wenn man sich Kinder wünscht und keine bekommt? Cecilie schweigt einen Moment lang. Es gibt so viel, was ich mir für mein Leben gewünscht habe. Aber entscheidet man sich für einen Weg, fällt immer ein anderer weg. Mit Kindern verpasst man viel, was man ohne Kinder erleben kann. Du kannst dir ja hin und wieder meine ausleihen. Wenn ich jetzt alle 2 Wochen mit ihnen allein bin, brauche ich bestimmt mal einen Babysitter. Das ist wohl kaum das Gleiche, sagt Philipp. Und sie grinsen. Klar. Und mit einer anderen Frau wirst du nie das Gleiche haben, was du 8 Jahre mit deiner Ex hattest. Manches wird besser, manches schlechter sein, manches genau gleich. Sie zuckt mit den Schultern und gibt Philipp seinen Pulli zurück. Ich gehe dann mal zurück zu Mama und Papa und zieh mir in meinem Kinderzimmer irgendeine schlechte Serie rein. War schön, dich zu sehen, Cecilie. Gleichfalls, Philipp. Mach's gut. Sie steht auf und klettert aus dem Baumhaus. Philipp bleibt noch eine Weile sitzen, den Pulli im Schoß zusammengeknollt und blickt in den Wald. Als er nach Hause kommt, liegen seine Eltern längst im Bett. Er zieht ein paar Fotoalben aus dem Regal, setzt sich aufs Sofa und blättert durch Kinderbilder von sich und seinen Geschwistern, Geburtstage und Alltagsszenen, gedeckte Tische, Hochstühle rundherum, fröhliche, rotbäckige Gesichter, verwuschelte Köpfe, Gameboy-Abende, Weihnachtsfeste, vergangene Jahre. Auf den Bildern sind seine Eltern jünger. Philipp erkennt sich in ihren Gesichtern wieder, in ihrer Körperhaltung, in der Art, wie sein Vater Philipps Bruder zum ersten Mal hält. Gegen Ende der 90er enden die Fotoalben. Die Babybilder seiner Nichten und Neffen gibt es nur digital. Aber Philipp erinnert sich an ein Foto von sich, auf dem er seinen ältesten Neffen hält, so wie sein Vater seinen Bruder gehalten hat. Und er denkt, auch das ist eine Möglichkeit. Man kann auf vielerlei Weisen am Leben eines Kindes teilhaben. Als er im Bett liegt, ruft er mich an. Auf dem Display erscheint sein Name, aber ich lasse es klingeln und warte, bis er wieder verschwindet. Für mich wird es nie vorbei sein. Ich stehe früh auf und gehe in ein Café um die Ecke, setze mich ans Fenster und beobachte die anderen Menschen, die schon auf den Beinen sind, obwohl heute Samstag ist. Einer sieht aus, als käme er von einer Party, der nächste, als wäre er auf dem Weg zur Arbeit. Und dann kommt eine Familie. Der Vater schiebt einen Kinderwagen vor sich her, der leer ist, weil der Sohn an der Hand der Mutter hinterher trippelt. Langsam passieren sie das Fenster. Die Eltern sind ungefähr in meinem Alter, vielleicht ein paar Jahre jünger. Vor mir stehen ein Kaffee und ein mit Eiswürfeln und Limonade gefülltes Weinglas. Zwischen den Eltern da draußen und mir liegen Welten, geht es mir durch den Kopf. Ich beobachte, wie sie ihrem Sohn etwas sagen, wie er lacht. Dann gehen sie weiter. Sie sehen müde aus, aber glücklich. Ich betrachte mein Spiegelbild im Fenster. Ob ich wohl auch glücklich aussehe, wenn ich müde bin? Alex' Mutter hatte wieder einen Schlaganfall. Frühmorgens kommt der Anruf aus dem Krankenhaus. Es sehe nicht gut aus. Alex solle sich am besten gleich auf den Weg machen. Anniken schlägt vor, mit Ella zu Hause zu bleiben, aber Alex bittet sie mitzukommen. Dann packe ich eine Tasche für Ella. Anniken, sagt er, ich finde, Ella sollte nicht mitkommen. Ich will nicht, dass sie dabei ist, wenn meine Mutter stirbt. Wir können sie doch nicht einfach hier lassen. Alex schweigt. Ich werde sie nicht allein lassen, sagt Anniken etwas lauter und sieht zu Ella, die angefangen hat zu weinen. Aber ich brauche dich jetzt auch, sagt Alex. Im Gefrierfach ist jede Menge Muttermilch für Notfälle und das hier ist ein Notfall. Ella beruhigt sich. Dafür weint jetzt Alex. Anniken steht auf, geht zu ihm und nimmt ihn in den Arm. Die Wärme, die sein Körper ausstrahlt, hat etwas Beruhigendes an sich. Gleichzeitig spürt sie, wie er sich in ihrer Umarmung entspannt. Okay, sagt sie. Ich frage meine Mutter. Anniken ruft bei ihren Eltern an und erfährt, dass sie nicht in der Stadt, sondern in ihrem Ferienhaus sind. Erst will sie Alex erneut vorschlagen, er solle allein fahren, aber sie verkneift es sich. Ich könnte Philipp anrufen, sagt Alex, und Anniken nickt. Sie ziehen sich an, gehen in die Küche frühstücken, obwohl es erst 6 ist. Ella ist wieder eingeschlafen. Danach packt Alex eine Tasche mit dem Nötigsten, während Anniken ein paar Fläschchen Muttermilch aus dem Gefrierfach holt und vorsichtshalber noch etwas Frische abpumpt. Sie beschließen, eine Nacht bei Alex Mutter zu bleiben. Dann wird Anniken zu Ella zurückfahren. Aber Philipp hat immer noch nicht geantwortet und Alex wird zunehmend nervös. Um 6:30 ruft Anniken mich zum ersten Mal seit fast einem Monat an. Und noch bevor sie ihre Frage zu Ende gestellt hat, springe ich aus dem Bett, ziehe mich an und sage, dass ich auf dem Weg bin. Dann legen wir auf und ich renne runter in den Hof, schnappe mir mein Rad, trete in die Pedale und stürme um genau 6:55 bei ihnen in die Wohnung. Wir haben Kaffee gemacht, sagt Anniken und reicht mir eine Tasse. Danke, sage ich, stelle den Kaffee aber augenblicklich wieder ab und nehme Alex in den Arm. Tut mir leid. Danke, dass du so schnell gekommen bist, sagt er. Anniken zeigt mir, wie man die Muttermilch aufwärmt und reicht mir einen ausgedruckten Zettel. Sie hat ein paar Anweisungen für ihre Mutter zusammengeschrieben, die letzte Woche auf Ella aufgepasst hat. Ihre Mutter habe aber nur gelacht und gemeint, sie hätte wohl ein paar Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel als Anniken. Wir kichern. Kurz flackert Annikens Blick zwischen Ella und mir hin und her. Vielleicht hast du bald mal Lust auf einen Kaffee oder so. Ich nicke. Wir sollten jetzt los, sagt Alex mit einem Blick auf die Uhr. Anniken umarmt mich, dann nimmt sie Ella hoch, die noch ganz verschlafen ist, und küsst sie auf die Stirn. Sei lieb zu deiner Tante, sagt sie, und Ella gluckst und schläft sofort wieder ein, als Anniken sie zurücklegt. Ruf an, wenn was ist, sagt Anniken. Ich nicke und begleite die beiden hinaus. Dann schließe ich die Tür. Jetzt sind Ella und ich allein. Sie schläft in einer Art Kissenbett auf dem Sofa und ich setze mich zu ihr. Was es für Babys alles gibt, denke ich, trinke meinen Kaffee und sehe zum Fenster hinaus, betrachte das Farbenspiel am Morgenhimmel. Ich gieße ein paar durstige Pflanzen, zupfe verwelkte Blätter ab, ziehe ein Buch aus dem Regal und setze mich wieder zu Ella. Ich werde wach, als es an der Tür klingelt und Ella anfängt zu weinen. Vorsichtig nehme ich sie hoch und halte sie dicht am Körper, spüre ihr Gewicht auf der Brust und in den Armen. Dann gehe ich zur Tür. Hallo? Sage ich ins Türtelefon. Ich bin's, Philipp. Anniken und Alex sind nicht da. Ella weint immer noch. Ich weiß. Darf ich hochkommen? Ich drücke den Öffner, vergewissere mich, dass die Wohnungstür offen steht und gehe zurück ins Wohnzimmer. Ella beruhigt sich, als ich sie sanft in den Armen wiege. Hallo, keucht Philipp und tritt in den Flur. Er zieht Schuhe und Jacke aus und kommt zu uns ins Wohnzimmer. Was machst du hier? Frage ich. Ich bin aufgewacht und hatte mehrere Nachrichten von Alex. Ich sollte vorbeikommen und auf Ella aufpassen, also bin ich sofort los. Schon gut, ich bin ja hier. Ja, sagt er, das bist du. Ella fängt wieder an zu weinen, jetzt noch heftiger, und ich schaffe es nicht, sie zu beruhigen. Vielleicht hat sie Hunger. Ja, kann sein. Die Windeln sind jedenfalls trocken. Wir gehen zusammen in die Küche und während Philipp Annikens Muttermilchmerkblatt studiert, probiere ich alles Mögliche, um Ella zu trösten. Sie weint und knatscht, beruhigt sich für einen Moment, als ich sie anders halte, heult aber nur ein paar Sekunden später wieder los. Als Philipp die Milch aufgewärmt hat, gehen wir zurück ins Wohnzimmer und setzen uns aufs Sofa. Er reicht mir das Fläschchen, aber ich weiß nicht, wie ich es mit Ella im Arm nehmen soll. Also frage ich, ob er übernimmt. Ob er Ella füttert. Soll ich? Fragt er, stellt das Fläschchen ab und nimmt Ella vorsichtig entgegen. Ich gebe ein paar Tropfen Milch auf die Innenseite meines Handgelenks, obwohl ich mir sicher bin, dass Philipp die Temperatur bereits kontrolliert hat. Dann reiche ich ihm das Fläschchen. Ella trinkt und blickt uns mit großen Augen an. Jetzt, wo sie nicht mehr weint, ist es vollkommen still. Das Einzige, was wir hören, ist ihr Schmatzen und Schlucken. Plötzlich knattert ein Bus vorbei. Wir zucken zusammen und drehen uns nach dem Geräusch um. Als sich unsere Blicke treffen, prusten wir los. Da zuckt Ella zusammen, bleibt aber ruhig. Ihre Fingerchen klammern sich um Philipps Hand, in der er die Flasche hält. Als Ella schläft, frage ich Philipp, ob wir sie in ihr Kissenbett zurücklegen sollen, aber er möchte sie gern weiterhalten. Ella liegt sicher und geborgen in seinen Armen. Steht dir, sage ich. Philipp lächelt müde und senkt den Blick, betrachtet Ella, den feinen Haarflaum, der auf ihrem Kopf ein perfektes Muster bildet. Weißt du, ob sie gut angekommen sind? Fragt er leise. Ich werfe einen Blick aufs Handy. Anniken hat mir eine Nachricht geschickt. Sind gerade angekommen. Mona geht es sehr schlecht. Melde mich später. Armer Alex, sagt Philipp. Ich nicke und lege das Handy weg. Dann überlege ich, dass ich Anniken wohl antworten sollte, knipse ein Bild von Philipp und Ella und schicke es ab. Der Tag vergeht wie im Flug. Wir füttern Ella, wickeln sie, gehen spazieren, holen uns unterwegs einen Kaffee und vergessen fast, dass wir selbst auch etwas essen sollten, bis Philipp vorschlägt, auf dem Heimweg Pizza zu holen. Am Abend ruft Anniken an. Wir würden gern noch bis morgen hierbleiben, sagt sie. Wäre das okay? Ella geht's gut. Sie war ganz brav, sage ich, und fasse den Tag kurz zusammen. Gut gemacht, sagt Anniken. Wie geht's Alex' Mutter? Die Ärzte meinen, sie wird die Nacht nicht überleben. Alex weicht ihr nicht von der Seite. Ich habe uns gerade ein paar Sandwiches besorgt. Er muss endlich etwas essen. Gut, dass du mitgefahren bist. Sie fängt an zu weinen. Das wird schon, sage ich, obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt. Morgen komme ich zurück, sagt Anniken, als sie ihre Stimme wieder unter Kontrolle hat. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wir sind hier. Hoffentlich lässt Ella dich heute Nacht ein bisschen schlafen. Bleibt Philipp auch? Ich wende mich zu ihm und frage ihn. Wenn du willst, bleibe ich, sagt er. Er bleibt. Sehr gut. Ich muss jetzt zurück zu Alex. Bis bald. Philipp und ich gehen früh zu Bett. Wir sind beide vollkommen erledigt. Ella liegt neben uns in ihrer Wiege und strampelt noch eine Weile mit Armen und Beinen, bis sie allmählich ruhiger wird. Glaubst du, sie schläft? Fragt Philipp. Weiß nicht. Ich setze mich auf und werfe einen Blick in die Wiege. Ella schläft. Ich nicke Philipp zu und lasse mich wieder zurücksinken. Wir waren ein gutes Team heute, sagt er, kaum lauter als flüsternd. Ja, zumindest ist Ella noch am Leben. Wir könnten das schaffen. Ich blicke ihn stumm an. Hätten wir ein eigenes Kind, wären wir bestimmt auch ein gutes Team, sagt er. Ich setze mich wieder auf. Das habe ich ja nie bezweifelt. Daran liegt es nicht, sage ich leise. Nein, ich weiß. Tut mir leid. Schon okay. Wir schweigen eine Weile. Du hast dich überhaupt nicht verändert, sagt er schließlich. Ist ja nicht so, als hätten wir uns seit Jahren nicht gesehen. So meine ich das nicht. Er schüttelt den Kopf. Du bist noch genauso wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Das ist allerdings eine halbe Ewigkeit her. Habe ich mich denn gar nicht verändert? Nicht mal ein bisschen? Doch, bestimmt. Aber es fällt mir überhaupt nicht auf. Vielleicht sind ein paar Lachfältchen dazugekommen. Er fährt mir mit dem Zeigefinger über die Schläfe. Aber du bist immer noch ganz du selbst. als wärst du damals schon fertig gewesen. Hättest du dir gewünscht, dass ich mich verändere? Etwas in mir hat sich das gewünscht, als wir uns getrennt haben, glaube ich. Ich hatte das Gefühl, wir stecken fest, als würde sich die Welt weiterdrehen und uns nicht mitnehmen. Draußen fährt ein Bus vorbei und eine Sekunde später fällt in der Etage über uns etwas krachend zu Boden. Ella wimmert leise, schläft aber weiter. Aber was ist so schlimm daran, sage ich, wenn man zusammen etwas Gutes hat und glücklich ist, warum sollte man etwas ändern? Genau das wollte ich ja herausfinden. Philipp kratzt sich verlegen am Hals. Ich lasse ihm Zeit, will hören, was er zu sagen hat. Wahrscheinlich, dachte ich, mit einem Kind würden wir uns automatisch verändern, sagt er. Klar. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass wir uns auch zum Negativen verändern könnten. Also nicht, dass wir schlechte Eltern werden würden, sondern dass wir uns auseinanderleben und am Ende trotzdem trennen. Und dann haben wir uns ohne Kind getrennt. Lass mich bitte ausreden. Okay. Was ich sagen will, er atmet tief durch. Ich vermisse dich. Ich bin noch hier. Ich kann nicht mehr schlafen, weil du mir so fehlst. Ich vermisse dich und alles, was du bist. Die ganze Zeit vermisse ich dich und wünschte, ich hätte nie gewollt, dass sich etwas ändert, denn jetzt ist alles scheiße. Seine Stimme wird lauter und ich lege einen Finger an die Lippen. Einen Moment lang sieht er mich wortlos an. Alles ist still. Ich habe mir so gewünscht, dass etwas passiert, fährt er schließlich fort, dass wir im Leben weiterkommen. Aber was wir jetzt sind, ist 1000-mal schlechter als das, was wir zusammen hatten. Ich sage nichts, stimme ihm aber im Stillen zu. Ich weiß, du willst keine Kinder, Philipp. An diesem Punkt waren wir schon so oft. Wir haben dieses Gespräch schon unzählige Male geführt. Nicht so wie jetzt. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, du willst keine Kinder, wiederholt er, und noch bevor ich etwas sagen kann, fügt er hinzu, aber willst du mich? Von der Straße ist lautes Scheppern zu hören und Ella fängt prompt an zu weinen. Wir drehen uns zu ihr um und Philipp sagt, dass er übernimmt. Er holt Ella zu uns ins Bett und die nächste halbe Stunde verbringen wir damit, sie zu trösten. Während sie wieder einschläft, stirbt Alex' Mutter. Alex hält ihre Hand, die den Händedruck nicht erwidert hat, seit er zu ihr ins Krankenhaus gekommen ist. Anniken streicht ihm sanft über die Schulter und ein Arzt stellt sachlich fest, die Patientin sei am Sonntag, dem 30. September um 0.32 Uhr verstorben. Morgen ist der 1. Oktober, Ellas erster Herbsttag. Irgendwann schlafen wir ein. Und jedes Mal, wenn Ella weint, ist es Philipp, der sich um sie kümmert. Aus dem Augenwinkel beobachte ich, wie er sie hochnimmt und in den Armen wiegt, wie er mit ihr aus dem Zimmer geht und mit ihr spricht, mit seiner ruhigen, weichen Stimme. Aber ich kann nicht hören, was er sagt. Vielleicht zeigt er auf eine Laterne oder den Regen, auf eine Lampe in einem Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo auch jemand wach ist. Vielleicht beobachten sie, wie sich ein Vogel von einem Laternenpfahl emporschwingt oder wie ein verwelktes Blatt im Wind tanzt. Als ich das nächste Mal aufwache, schläft Ella ruhig in ihrer Wiege und ich höre Philipp in der Küche werkeln. »Du schläfst ja«, flüstere ich in Ellas Richtung. Sie schmatzt im Schlaf. Als ich den Ton an meinem Handy einschalte, sehe ich, dass Anniken angerufen hat. Einmal in der Nacht, das zweite Mal vor wenigen Minuten. Ich rufe sofort zurück. Hallo. Sorry, ich hatte das Handy auf lautlos, damit Ella nicht aufwacht. Schon gut, wir sind auf dem Weg zu euch. Ihr beide. Noch bevor ich es ausgesprochen habe, wird mir klar, was das bedeutet. Es tut mir so leid, Anniken, sage ich leise. In einer knappen Stunde sollten wir da sein, sagt sie. Dann legen wir auf. Als hätte sie Annikens Stimme gehört, wird Ella wach und gluckst vor sich hin. Ich gehe zu ihr und nehme sie hoch. Da öffnet Philipp die Tür und sagt, das Frühstück sei fertig. Wir kommen. Wir setzen Ella in die Babywippe und füttern sie. Danach frühstücken wir. Als ich meinen Kaffee halb ausgetrunken habe, fragt Philipp, ob er mir nachschenken soll. Im selben Moment wird die Wohnungstür aufgeschlossen. Hallo, rufe ich und stehe so ruckartig auf, dass ich Kaffee auf dem Tisch verschütte. Philipp wischt die Pfütze schnell auf. »Tausend Dank«, sagt Anniken. Sie umarmt erst Philipp, dann mich und nimmt Ella hoch, die ein paar Gluckser von sich gibt und mit ihren kleinen Ärmchen in der Luft rudert. »Ich packe schnell unser Zeug zusammen, dann verschwinden wir«, sagt Philipp. Ich räume Teller und Besteck weg, schalte die Spülmaschine ein und wische Spüle und Arbeitsfläche sauber. »Sollen wir los?«, frage ich nach einem letzten Kontrollblick. Philipp nickt. Wir verabschieden uns von Anniken und winken Ella noch einmal zu. »Mein Beileid«, sagt Philipp an der Tür zu Alex. Ich drücke Alex fest und flüstere ihm ins Ohr, wie leid es mir tut. »Danke«, sagt er. Ruft an, wenn irgendwas ist, sagen Philipp und ich im Chor, ehe wir die Tür leise hinter uns zuziehen. Philipp atmet schwer aus, dann gehen wir langsam die Treppe hinunter. Draußen regnet es. Wir haben beide keinen Schirm dabei und bleiben eine Weile unter dem Vordach stehen. Vor uns klatschen dicke Tropfen zu Boden. »Was machen wir jetzt?«, fragt Philipp. »Irgendwann müssen wir wohl losgehen«, sage ich. »Willst du nach Hause? Kommst du mit?« Er nimmt meine Hand und dann laufen wir durch den Regen. »Was glaubst du, wie Ella mal wird?«, fragt Philipp ein paar Stunden später. »Wir haben uns aus unseren nassen Klamotten geschält, geduscht und einen Film geschaut. Und jetzt liegt er hinter mir im Bett. Ich spüre seinen Atem im Nacken. Ich drehe mich auf den Rücken, schaue zur Decke und höre den Regen gegen die Fenster prasseln. »Ich glaube, sie wird glücklich«, antworte ich. »Nein, du glaubst nicht, dass sie glücklich wird?« »Doch, klar, aber ich meinte, wie sie mal sein wird.« Er zieht das Ei in die Länge und ich muss grinsen. »Ella«, sage ich, »Ella wird mal wie Anniken und Alex, nur anders. Sie wird von einem kleinen zu einem größeren Menschen heranwachsen, der wütend und dickköpfig und freundlich und manchmal auch ein bisschen gemein sein kann. Sie wird fröhlich und neugierig und anstrengend sein. Sie wird Anniken und Alex zum Einkaufen begleiten und um Süßigkeiten betteln. Sie wird Annikens Schokoladenversteck plündern, wenn sie glaubt, niemand sehe hin. Sie wird Alex altes Spielzeug bekommen, obwohl sie lieber neue Sachen hätte. Sie wird irgendwann das erste Mal auf ein Fahrrad steigen und nach einer Weile freihändig fahren. Sie wird auf die Kirmes und in den Zirkus gehen, vielleicht sogar mit uns. Wir werden uns alle zusammen Disney-Filme im Kino anschauen. Und wenn sie sich langweilt, wird sie auf dem Boden liegen und laut rufen, das Leben sei öde. Im Sommer wird sie mit einem kleinen Kescher Insekten fangen und im Winter Schneeengel machen. Vielleicht wird sie irgendwann eine Brille brauchen. Und sie wird die Haare mal kurz, mal lang tragen. Sie wird sich verlieben und Liebeskummer haben. Sie wird in die Schule gehen und viel gesundes Essen bekommen und von klein auf Salat mögen. Vielleicht wird sie eine Leseratte, aber sie wird auch gern Fernsehen. Sie wird Songtexte auswendig lernen und sie wird auf Anniken und Alex und vielleicht sogar auf uns aufpassen. Doch vor allem werden wir auf sie aufpassen. Und sie wird nie Angst haben müssen, verlassen zu werden. Vielleicht wird sie sich vor der Dunkelheit fürchten, aber auch mutig sein. Sie wird blaue und rosa und weiße Klamotten tragen und ständig mit grünen Flecken auf der Hose und Dreck auf den Schuhen und im Gesicht nach Hause kommen. Sie wird die Magen-Darm-Grippe und Fieber bekommen und nachts husten und Anniken und Alex werden sie in den Schlaf wiegen und ihr Hustensaft und Weißbrot mit Honig geben. Sie wird auf Bäume klettern, lernen, dass man an der Straße nach links und rechts und wieder nach links schaut. Sie wird Mahl nehmen und teilen lernen und viel zu schnell erwachsen werden. Sie wird merken, dass die Erde ein großer und unheimlicher, aber auch ein kleiner und friedlicher Ort sein kann. Sie wird unendlich viele Möglichkeiten haben und neue Dinge erleben. Kein Tag wird dem anderen gleichen. Ella gehört die Zukunft. So wie allen Kindern, die jede Sekunde zur Welt kommen. »Das klingt schön«, sagt Philipp. »Mhm. Ich wünsche mir, dass es genau so wird. Ich mir auch. Wenn die Welt morgen untergeht, werde ich froh sein, dass ich mit dir hier sein durfte.« 10 Jahre später. Papa, Papa, guck mal! Philipp dreht sich um und geht zu Thea, die im Sand auf eine Muschel zeigt. Die ist aber schön, sagt er. Thea beugt sich hinunter, um ihren Fund aufzuheben, aber sie rutscht immer wieder ab. Es ist, als steckte die Muschel im schlickigen Sand fest. Warte, sagt Philipp und geht in die Hocke. Er nimmt die Muschel und legt sie Thea in die Hand. Das Perlmutt schimmert in der Sonne. Gerade als er zu seinem Badetuch zurückgehen will, nimmt er nur ein paar Meter entfernt eine Gestalt wahr, die ihm bekannt vorkommt. Er schirmt die Augen gegen die Sonne ab und als die Frau sich umdreht, erkennt er, dass sie es tatsächlich ist. Einen Augenblick lang lächeln sie sich wortlos an, dann geht sie mit leichten, aber entschlossenen Schritten auf Thea und ihn zu. »Hallo«, sagt sie und bleibt stehen. »Lange nicht gesehen«, sagt Philipp. Sie umarmen sich und lachen, als ihr Basecap verrutscht. Sie nimmt es ab und fährt sich durch die Haare, die noch so lang sind wie früher. »Ich heiße Thea«, sagt die Kleine. »Hallo, Thea«, sagt die Frau. »Darf ich dein Käppi mal aufsetzen?« »Klar, hier.« Die Frau geht in die Hocke und setzt Thea das Basecap auf, das dem Mädchen fast bis über die Augen rutscht. »Steht ihr«, sagt die Frau und richtet sich wieder auf. »Schön, dich zu sehen«, sagt Philipp. »Wo wohnst du?«, fragt Thea. »Wir wohnen im Hotel.« »Ich habe ein Ferienhaus gemietet, da drüben.« Die Frau zeigt den Strand runter. »Ich war schon oft hier.« »Ich bin zum ersten Mal hier«, sagt Thea. Ihr Blick wandert zwischen der Frau und ihrem Vater hin und her. Die Frau trägt ein bodenlanges Kleid, das nass wird, wenn ihr die Wellen um die Füße schwappen, aber es scheint ihr nichts auszumachen. »Papa war auch schon oft hier«, sagt Thea. »Ja, Papa war schon oft hier«, sagt Philipp, aber nicht, dass er im selben Ferienhaus war. »Bleibt ihr lange?«, fragt die Frau, und Philipp antwortet, sie würden schon morgen abreisen. »Wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt, kommt doch zum Essen vorbei.« »Agnes hat einen Tisch in einem Restaurant im Ort reserviert«, sagt Philipp, und die Frau nickt. »Dann ein andermal.« Sie küsst Philipp auf die Wange und beugt sich zu Thea hinunter. »Hat mich gefreut, dich kennenzulernen.« Thea nimmt das Cap ab und setzt es der Frau wieder auf den Kopf. »Eine schöne Muschel hast du da«, sagt die Frau, winkt den beiden nochmal zu und geht los, zurück zu ihrem Ferienhaus. »Wer war das?« »Jemand, den Papa mal gekannt hat.« »Und jetzt kennst du sie nicht mehr?« »Doch«, sagt Philipp, »aber wir haben uns lange nicht gesehen.«
»Ist sie ganz allein hier, Papa?«
»Ja, ich glaube schon.«
»Hat sie denn gar keine Freunde?«
»Doch, sie hat sehr viele Freunde.«
»Ist man nicht einsam, wenn man allein in den Urlaub fährt?«
Philipp und Thea sehen ihr nach, wie sie entschlossen den Strand entlang geht. Kleine Wellen umspülen ihre Füße und von ihrer Schulter baumelt ein Einkaufsnetz mit einem Roman, den sie am Abend auf dem Balkon lesen will. 2 Wochen bleibt sie noch hier. Sie wird Besuch von Freunden bekommen, Bücher lesen und Strandspaziergänge machen und hin und wieder in den Ort gehen. Dann wird sie in Saint-Mandrier-sur-Mer in den Zug steigen, eine Nacht in Toulon und jeweils ein paar Tage in Hamburg und Kopenhagen verbringen. Und wenn sie nach Hause kommt, wird der Sommer noch lange nicht vorbei sein. »Nein«, sagt Philipp, »ihr geht's gut.« Thea rutscht die Muschel aus der Hand.
»Nein«,
ruft sie voller Angst, dass die Wellen die Muschel zurück ins Meer tragen. Ohne den Blick von der Frau abzuwenden, läuft Philipp los. Als er Thea die Muschel zurückbringt, greift sie danach und rennt auf ihren kleinen Beinen zu Agnes, die auf ihrem Badetuch sitzt und liest.
»Mama, Mama«, ruft Thea.
Agnes legt ihr Buch beiseite und schließt ihre Tochter in die Arme. »Ihr geht's gut«, wiederholt Philipp leise für sich. Dann wendet er sich um, sieht einen Moment lang zu Agnes und Thea und geht langsam auf die beiden zu.
Das nächste Hörbuch veröffentlichen wir immer am ersten Freitag im Monat auf swrkultur.de und in der ARD-Audiothek. Lassen Sie sich überraschen!